Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Jakob Springfeld, 21 Jahre alt, Student, bekannt geworden für sein Engagement gegen die rechte Szene in seiner Heimatstadt Zwickau. Gemeinsam mit seinen Freunden hält er dagegen, gegen Neonazis, gegen Hass und oft auch gegen die eigene Angst. Er wurde mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet für sein zivilgeschichtliches Engagement. Willkommen, Jakob Springfeld.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Wann sind Sie denn zum ersten Mal auf die Straße gegangen?
Ich glaube, das sollte so ungefähr 2015 gewesen sein, als auch damals schon fast jeden Montag extrem rechte AkteurInnen mobilisiert haben, um gegen geflüchtete Menschen Stimmung zu machen. Und ich glaube, ich war tatsächlich mit meinen beiden Eltern, wir standen da zu dritt, haben ein Plakat hochgehalten und haben uns bepöbeln lassen.
Haben sich bepöbeln lassen, das haben Sie seitdem öfter erlebt.
Leider ja, ja.
Aber 2015, da waren Sie 15, 16.
Richtig, ja. Mhm.
Welche Erfahrungen Jakob Springfeld da gemacht hat, wie das politische Engagement so nach und nach in sein Leben gesickert und sich dann festgesetzt hat und woher er den Antrieb nimmt für all das, was er tut, dazu mehr in dieser Stunde. Jakob Springfeld kämpft gegen rechts und möchte Zivilgesellschaft sichtbarer machen. Heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Jakob Springfeld ist Student, aber auch schon Autor unter Nazis, Jung Ostdeutsch gegen Rechts. So heißt ein Buch, das er gemeinsam mit Isso Erich geschrieben hat und das von seinen jugendlichen Erfahrungen und politischen Erfahrungen erzählt. Ja, Jakob Springfeld, unter Nazis. Zwickau ist Ihre Heimat. Lebt man in Zwickau unter Nazis?
Leider ja. Und natürlich nicht nur. Deswegen bin ich, seit ich in Zwickau aufgewachsen bin, eigentlich permanent hin und her gerissen zwischen auf der einen Seite einer Zivilgesellschaft, die auch in Zwickau aktiv ist, die zwar massiv bedroht ist, aber die meiner Ansicht nach zwingend sichtbarer werden muss und ja sollte. Und gleichzeitig ist man natürlich geprägt von Anfeindungen, von rechter Gewalt, von Menschen, die einem von Rassismuserfahrungen berichten. Mhm. Und deswegen war das Buch auch eigentlich ein Prozess davon zu realisieren, dass man relativ lang in Zwickau auch in einer gewissen Blase gelebt hat. Ich glaube, bis ich 14, 15, 16 war, habe ich als privilegierte Person von rechter Gewalt, von all diesen Dingen wenig mitbekommen und wenig mitbekommen müssen.
Sie sind geborgen aufgewachsen, Eltern, die sehr christlich waren. Sie sagen selber eine behagliche kleine Blase. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr von dieser behaglichen kleinen Blase.
Ja, also mein Leben bestand damals eigentlich daraus, Trompete zu spielen, in der Schulband zu singen oder bei einem Musical in der Kirchgemeinde Johann Sebastian Bach zu spielen und mit einer Perücke rumzulaufen. Genau, und dieses behütete Leben wurde irgendwann ziemlich schnell gebrochen.
Wie haben Sie denn gemerkt, dass es in Ihrer Heimatstadt, in Ihrem Zuhause Zuhause-Stadt, dass es da eine Seite gab, die sich gut verbarg und dass das rechte Denken ja ganz nah an dieser Blase dran war?
Ich habe es zum Beispiel gemerkt durch meine damalige Grundschulliebe. Wir haben sie im Buch Lynn genannt, aus Sicherheitsgründen. Und sie ist in Zwickau-Eckersbach aufgewachsen und hat dort direkt mit ihrer Familie neben dem NSU, der rechtsterroristischen Bande, neben dem Kerntrio gewohnt. Und erst als wir das Buch geschrieben haben und ich sie gefragt habe, ob ich die Anekdote davon, dass ich in der Grundschule in sie verliebt war und dass sie neben dem NSU gewohnt hat, ob ich das mit ins Buch schreiben kann, erst da ist Lynn, glaube ich, das Herz ziemlich in die Hose gerutscht, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht davon wusste, dass sie neben dem NSU in Zwickau gewohnt hatte.
NSU, die rechte Terrorzelle, die jahrelang in Zwickau wohl gar nicht so versteckt gelebt hat, aber eben geheim gelebt hat und die 10 Menschen auf dem Gewissen hat. 2011 wurden die Mitglieder dann enttarnt. Für sie war, glaube ich, auch ein Erlebnis, was sie zu einem ja aktiv wahrnehmenden politischen jungen Menschen gemacht haben. 2015 die Flüchtlingskrise, wo sie irgendwie mittendrin gearbeitet haben, mit dem Vater immer hingegangen sind. Wie war das?
Genau, mein Papa ist in der Geflüchtetenhilfe aktiv geworden. Ich finde den Begriff Geflüchtetenhilfe immer schwierig, weil eigentlich sollte es nicht darum gehen, dass wir irgendwem helfen, sondern für mich hat Geflüchtetenhilfe in Anführungszeichen damals bedeutet, dass ich neue Freundschaften schließe, neue Menschen kennenlerne, Menschen wie Mostafa. Über ihn oder mit ihm haben wir auch einen Teil des Buches gewidmet. Und ich glaube, spätestens als Mostafa mir von seinen Erfahrungen mit Rassismus erzählt hat, hat das irgendwas mit mir gemacht. Hm. Ich glaube, ich als weiße, privilegierte Person werde das, was er fühlt und erlebt hat, niemals so nachfühlen und nachvollziehen können wie er. Aber wenn man plötzlich Menschen hat, die einem davon erzählen, dass sie rassistisch beleidigt, bespuckt oder bedroht werden, dann macht das, glaube ich, was mit allem. Und mich hat das damals sehr politisiert.
Mostafa kommt aus Afghanistan, hat Kriegserlebnisse. Für sie war er erstmal ein Freund. Sie waren zusammen Schlittschuhlaufen. Und irgendwann tropfte dann so nach und nach in ihr Leben, wie man solchen Menschen auch begegnet ist. Das heißt immer so schön, für mehr Toleranz und gegen Hass. Wofür genau setzen Sie sich ein?
Ich glaube, ich setze mich dafür ein, dass Menschen wie Mostafa, aber auch Menschen wie ich, eine lautere Stimme bekommen. Ich meine, es ist nach wie vor wichtig, über jeden einzelnen Vorfall von rechter Gewalt in Sachsen zu berichten. Und ich verstehe das nicht als Sachsen-Bashing, sondern ich verstehe das als rassistische, extrem rechte Tatsachen, die man immer und immer wieder benennen sollte. Ich finde aber, dass es parallel genauso wichtig ist, diejenigen Perspektiven und diejenigen Stimmen zu zeigen, die schon jetzt unter diesen Umständen, unter den hohen AfD-Umfragewerten leiden und diejenigen, die aktiv dagegen ankämpfen. Also ich setze mich für Menschenrechte ein.
Sie waren ja zuerst nicht gleich unter Hunderten Gegendemonstranten. Sie waren zuerst Schüler, Fridays for Future. Klimakrise war wahrscheinlich noch viel wichtiger als rechte Szene. Ich habe mich gefragt, als Jakob Springfeld so anfing, ich muss was tun. Ich als Schüler jetzt schon demonstrieren, da sein, sagen, ich denke anders. Waren Sie da alleine in der Klasse, im Sportverein, in der Kirchengemeinde oder galt von Anfang an, wir sind viele oder gar wir sind mehr?
Also das Wir sind mehr bröckelt für mich leider immer mehr, da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich habe mich trotzdem nie allein gefühlt, an meiner Schule habe ich MitstreiterInnen gefunden. Ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem ich irgendwie Anfeindungen erlebt habe oder als plötzlich ein Neonazi vor unserer Haustür stand, spätestens ab diesem Zeitpunkt hat das meine MitschülerInnen auch ein Stück weit politisiert. Wenn der Freund plötzlich bedroht wird, dann macht das was mit einem und dann denkt man vielleicht langsam darüber nach, sich auch mal endlich irgendwie so zu positionieren.
Sich zu positionieren, das klingt so reflektiert, abstrakt. Es gehört ja Mut dazu. Absolut. Also die Leute mobilisieren. Ist ja immer leichter, auf dem Sofa zu sitzen, sich abends die Nachrichten anzugucken, als selber was zu tun. Sind Angriffe der Preis, den man zahlen muss?
Also ich glaube, erstmal habe ich über diesen Mut damals gar nicht nachgedacht. Ich fand es, als ich Mostafa kennengelernt habe, war es für mich eine logische Konsequenz, dass ich mich auch auf der Straße irgendwie sichtbar machen muss und meine Meinung äußern muss in einer Stadt, in der das Demonstrationsgeschehen leider schon damals oft von rechts dominiert war. Und ja, leider hat dieses Engagement, was ich damals noch gar nicht so verstanden habe, also ich bin naiv daran gegangen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich wegen einem Refugees Welcome Pullover, wegen einem Pulli, auf dem Flüchtlinge willkommen steht, irgendwie beleidigt und angeschrien werde. Das ist mir als 14-, 15-Jähriger in Zwickau passiert. Und nach musste ich verstehen, dass das leider der Preis ist, den die Menschen zu tragen haben. Und das auf jeden Fall nicht nur in Zwickau. Ich bin mit dem, was ich erlebt habe, kein Einzelfall. Und ich höre von diesen Erfahrungen leider immer und immer wieder flächendeckend.
Also wenn jemand einem mitten in der Stadt sagt, zieh gefälligst deinen Pullover auf, oder nicht einer, sondern zwei oder drei, und man steht da, was weiß ich, in der Straße rum, ziemlich allein. Das ist ja auch eine bedrängende Situation. Da muss man ja Mut haben.
Ja, absolut. Aber für mich war es irgendwie einfach logisch. Und Flüchtlinge willkommen zu heißen, sollte nicht sein, für das man Mut braucht. Es sollte selbstverständlich sein, was es leider nicht ist.
Jakob Springfeld. Und was es heißt, gegen Rechte zu demonstrieren, sich beschimpfen und bespucken zu lassen, aber eben auch immer wieder gegen zu halten. Davon erzählt er uns in dieser Sendung hier im Deutschlandfunk Kultur. It must change. Das passt ganz gut zu Jakob Springfeld, denn dass sich was ändern muss, dass man nicht still und leise bleiben kann, wenn Neonazis zunehmend die eigene Heimatstadt untergraben. Das denkt er immer wieder und hat erfahren, was es bedeutet, wenn man was tut, wenn man Gegendemonstrationen mitmacht als junger Mensch, wenn man sich mit Freunden trifft und erkennbar gegen die rechte Szene vorgeht, dann verwickelt man sich auch in gewaltsame Auseinandersetzungen. Was ist Ihnen alles passiert?
Schwer, das in einem Satz irgendwie zu beantworten. Ich glaube, relativ viel bis dahin, dass irgendwie ein Neonazi-Kader vom Dritten Weg plötzlich vor der Haustür meiner Eltern in Zwickau stand, dort einen Sticker mit der Aufschrift Good Night Left Side, Gute Nacht linke Seite an unseren Briefkasten geklebt hat. Ich glaube, das war ein extrem mieses Gefühl, weil uns ist dann bewusst geworden, dass Neonazis irgendwie auch unsere Wohnadresse haben. Mhm. Und es geht natürlich weiter über Alltagsbeleidigungen, die man im Internet zu lesen bekommt. Ich wurde auf der Straße angespuckt, bin von Neonazis weggerannt. All diese Dinge, und es ist manchmal schwer, das immer und immer wieder zu erzählen. Ich frage mich auch manchmal, für was ich das mache, aber ich glaube, wir brauchen diese Beispiele, die leider nicht nur ich erlebe, um zu verstehen, was dieser Rechtsruck auch heute schon für Menschen wie mich bedeuten kann.
Was ist mit Angst?
Ich habe auf jeden Fall Angst, wenn ich an die hohen Umfragewerte der AfD denke, wenn ich an diese Anfeindungen denke, wenn ich meine Freunde im Kopf habe, die wie letztens im Juni mit mir gemeinsam eine antifaschistische Demonstration in Zwickau organisiert haben und im Anschluss von Neonazis mit Quarzhandschuhen durch die Stadt verfolgt worden sind.
Hilft es in solchen Situationen, die Polizei zu rufen?
Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Wir haben verschiedenste Dinge erlebt. Wir haben erlebt, dass die Polizei schnell da war und zumindest eine Anzeige aufgenommen hat. Wir haben aber auch erlebt, als wir von Neonazis verfolgt wurden, dass die Polizisten den Nazis, die noch in Sichtweite waren, langsam hinterhergelaufen sind. Und als wir dann die Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen haben, während wir gerade angespuckt worden sind, sind nochmal zwei Nazis an uns, während wir die Anzeige aufnehmen, vorbeigelaufen und haben uns zugerufen, ihr scheiß Schwuchteln. Ich habe dem Polizist gesagt, wollen Sie vielleicht wenigstens jetzt irgendwie was tun, irgendwas zu der Person sagen oder eine Anzeige aufnehmen? Und die Person hat mit dem Kopf geschüttelt und meinte, nee, ich habe da gerade nichts gehört. Und das sind natürlich so Momente, wo man echt immer wieder schlucken muss und merkt, dass auch diese Behörde irgendwie ein Problem mit Rechtsextremismus hat.
Mhm. Sie haben sich sehr vernetzt mit Freunden. Sie haben ein 3-Stufen-Warnsystem, las ich. Wie funktioniert das?
Ja, wir haben irgendwann vielleicht etwas verrückt genannte Gruppe gegründet, SOS Fascho-Alarm, um uns selbst davor zu warnen, wenn irgendwo Neonazis in der Stadt sind. Mhm. Es gibt 3 Stufen. Die erste Stufe bedeutet, man schreibt in die Gruppe und informiert einfach nur seine MitstreiterInnen darüber, dass gerade eine Neonazi-Gruppe durch die Stadt läuft, damit man diese Orte, diese Straßen dann gezielt meiden kann. Die 2. Stufe ist, ich fühle mich irgendwie unwohl, bitte ruft mich an. Und die 3. Stufe bedeutet, ich werde aktiv bedroht, bitte kommt mit dem Auto und holt mich irgendwie hier raus. Das letzte Mal, als mir das passiert ist, war, als ich mit der Straßenbahn vom Döneressen in der Stadt nach Hause gefahren bin und 2 Neonazis zugestiegen sind, die mich in der Straßenbahn beleidigt haben. Ich habe in die Gruppe geschrieben und direkt ist eine Freundin zur Bahnhaltestelle gefahren, hat mich abgeholt und es ist zum Glück nichts passiert. Aber bis heute ist die Gruppe leider meist wöchentlich in Benutzung und aktuell befinde ich mich auf Lesungsreise und ich habe gemerkt, ich werde immer und immer wieder durch diese Gruppe aus meinem Alltag rausgerissen, wenn dann meine Freunde schreiben.
Sie sind in der Stadt bekannt wie ein bunter Hund, nicht? Wenn Sie Straßenbahn fahren, dann weiß man das inzwischen, wer das ist. Sie haben unter anderem, da sind Sie bundesweit bekannt geworden, unfreiwillig, glaube ich. Sie haben als 17-Jähriger kurz nach der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede gehalten in Zwickau. Wie kam das?
Ich saß gerade auf der Couch von meiner Schwester. Sie wollte mir Urlaubsfotos zeigen, als mir mehrere Freunde einen Instagram-Beitrag davon sendeten, dass ein Gedenkbaum in Zwickau abgesägt worden war. Dieser Gedenkbaum wurde für Enver Şimşek gepflanzt, der erste Mensch, der vom NSU ermordet worden ist. Und das Fatale war irgendwie, dass die meisten von diesem Baum eigentlich erst mitbekommen haben, als er abgesägt worden ist. Und daraufhin wollten wir als Schule das nicht so stehen lassen und haben eine Gedenkminute organisiert, sind am nächsten Tag an einem Montag mit über 100 Menschen dahin gelaufen und haben die Lebensgeschichte von Enver Şimşek erzählt. Ich glaube, nach wie vor ist es irgendwie sehr problematisch, dass man die Namen und Gesichter der Rechtsterroristen kennt, aber nicht die der Ermordeten von Enver Şimşek, von İsmail Yaşar, von Mehmet Kubaşık. Und kurz darauf hat Angela Merkel den Gedenkbaum und den abgesägten Baum besucht, als daraufhin 9 weitere Bäume für die anderen Ermordeten gepflanzt worden sind. Ja, und dort hatte ich die Chance, kurz zu Wort zu kommen.
Und da haben Sie kurz nach ihr ein paar Worte gesagt, als ja, Vertreter der jungen Generation. Irgendjemand hat Sie angestupst, wenn ich das richtig weiß. Oder hatten Sie das vor und geplant? Ich sag jetzt was.
Ich hatte das nicht geplant. Ich sollte eigentlich nur Angela Merkel eine weiße Rose geben, die sie dann dort niederlegen kann. Mhm. Und dann hat mich die Oberbürgermeisterin und ja, eine grüne Politikerin angestupst und meinte, es ist wichtig, dass auch die Zivilgesellschaft und auch junge Menschen sich hier irgendwie zu Wort melden. Ich hatte gerade irgendwie noch dicke Backen von meiner Weisheitszahn-OP und habe es dann trotzdem getan.
Mhm. Ja. Leute mobilisieren, zusammenstehen. In Ihrem Buch liest sich das auch als ein gutes Gefühl. Wir können was machen. Wir sind nicht alleine. Aufbegehren, das andere Gesicht sein. Und wir wollen ja jetzt auch nicht in die Welt setzen, dass ganz Sachsen eine einzige braune Soße ist. Das stimmt ja nicht. Sie sagen ja selber, Zwickau ist meine Heimat und meine Hölle. Wie erleben Sie das täglich? Sie leben jetzt in Halle, das ist eine Ortsveränderung. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich habe das Gefühl, es sind manchmal zwei parallel stattfindende Welten, in denen man lebt. Gerade so im Raum Halle-Leipzig kann man all die Vorgänge in Zwickau leicht vergessen. Aber ich merke auch, dass wenn ich 3 Tage in Halle bin und dort vielleicht in meiner linken Blase unterwegs bin, dass ich mich da einfach nicht wohlfühle, wenn ich weiß, dass vor Ort sich die Zustände weiterhin verschärfen. Dass zum Beispiel der Stadtrat von CDU bis AfD ein Genderverbot beschließt. Dann sind das Dinge, die passieren, die ich nicht so stehen lassen will und die mir in der Großstadt zeigen, ich muss auch zurückfahren und ich will auch gerade dahin fahren, wo es brennt, an Orte wie Bautzen, Grimma, Zwickau.
Aber Sie sagen selber, meine linke Blase, die Blasen, das nicht mehr über den eigenen Tellerrand gucken, ist eines der Probleme, auch zu der anderen Szene hin. Ich meine, mit dem Moment, wo Gewalt eine Rolle spielt, muss man meiner Meinung nach nicht mehr diskutieren. Das geht nicht. Aber dass jeder so in seiner Blase lebt und gar nicht mehr mitkriegt, was der andere redet, das ist ja auch ein Grundproblem.
Ja, also ich kann das gewissermaßen meinen MitstreiterInnen nicht verübeln, wenn die sich in ihre Blase zurückziehen. Weil wenn man angefeindet wird, angespuckt wird, einfach Angst hat, durch eine Stadt wie Zwickau zu laufen, dann ist es, glaube ich, irgendwie eine logische Konsequenz, dass man sich mit seinen FreundInnen zusammentut und versucht, diese solidarische Gemeinschaft zu leben. Aber man muss darüber hinausgehen, der festen Überzeugung bin ich. Und das bekomme ich auch dadurch mit, dass mein Vater irgendwie bei Volkswagen arbeitet und dass auch in diesem Konzern zum Beispiel viele Menschen, obwohl es ihnen eigentlich ganz gut ist, rechte Parteien wählen. Und Menschen wie mein Vater möchte ich dann auf jeden Fall nicht mit seinem Standpunkt allein lassen. Und man kann sich leicht in sein Studium zurückziehen, aber ich glaube, das kann nicht die alleinige Lösung sein.
Jakob Springfeld ist 21 Jahre alt, studiert Politik in Halle, gilt derzeit als einer der 100 wichtigsten Ostdeutschen, wurde mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet für sein zivilgesellschaftliches Engagement, gilt als ein Gesicht der Zivilcourage und hält Lesungen aus seinem Buch Unter Nazis. Wird Ihnen manchmal ja schwindelig über das, was in den letzten Jahren so alles passiert ist in Ihrem ganz persönlichen kleinen Leben?
Ja, schon irgendwie, aber gleichzeitig denke ich mir, muss dieses Privileg jetzt nutzen und wenn ich diese Öffentlichkeit habe, um meine Themen und uns als Zivilgesellschaft irgendwie näher in den Diskurs zu bringen, dann wäre es irgendwie ein großer Fehler, das nicht zu tun. Also ich sehe es als Privileg.
Buch geschrieben gemeinsam mit Iso Erich. Wie kam es dazu? Hatten Sie das Bedürfnis, plötzlich alles aufzuschreiben?
Ja, also ich habe auf jeden Fall schon damals nach und nach immer so ein bisschen Tagebuch geführt, eben weil Zwickau so ein Gefälle ist zwischen schönen Dingen und auf der anderen Seite dieser Neonazi-Szene. Und ich glaube, es war ein Stück weit manchmal auch schon Selbsttherapie, in Anführungszeichen, diese Dinge aufzuschreiben, um sie besser verarbeiten zu können. Und ich glaube, ich hatte primär 2 Ziele damit. Als erstes junge Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, denen irgendwie zu zeigen, sie sind nicht allein, wir sind nicht allein und gleichzeitig Leute aufzurütteln. Die Zivilgesellschaft ist vom Wegbrechen bedroht und wir müssen jetzt was tun.
Sind Sie für andere auch der Nestbeschmutzer? Sie selbst sagten, Zwickau ist ja auch ein schönes Nest.
Absolut. Ich glaube, das ist immer wieder ein sehr, sehr großes Problem, dass Leute, die Probleme mit extremer Rechter, mit Rassismus etc. benennen, dass sie als Nestbeschmutzer abgetan werden. Mhm. Das sieht man auch daran, dass dann irgendwie die Oberbürgermeisterin von Zwickau beispielsweise ein Interview zum NSU gibt und darin erzählt, dass der Zwickauer in seiner Haltung ja genau wie der Bochumer, der Berliner oder der Heidelberger ist. Und ich glaube, Sätze wie diese sind immer wieder eine Art von Relativierung und ich habe für mich gelernt, ich liebe meine Heimatstadt, sonst würde ich die Arbeit, die ich gerade tue, nicht machen und ich bin kein Nestbeschmutzer.
Weil Sie den Bochumer und den Heidelberger ins Spiel bringen, ist es ein Unterschied, ob Sie in West- oder in Ostdeutschland lesen?
Ja, also ich habe den Eindruck, in Westdeutschland hat man immer noch relativ wenig in Teilen davon gehört, was in Ostdeutschland passiert. Man schaut mich oft mit großen Augen an, wenn ich von diesen Anfeindungsgeschichten erzähle. Während in Ostdeutschland nach den Lesungen meistens Diskussionen darüber entstehen, in denen mir Menschen erzählen, dass sie genau das Gleiche, was ich erlebt habe, auch schon erlebt haben. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass es vor allem ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land gibt und nicht primär zwischen Ost- und Westdeutschland.
Wobei sich ja diese reaktionäre rechte Kleinstpartei, der Dritte Weg, der in Zwickau, in ihrer Heimat, eine größere Rolle spielt, in Heidelberg gegründet hat. Ne? Die stammen ja nicht aus Zwickau, die haben sich dann dort festgesetzt.
Absolut.
Auch ein Punkt, den man vielleicht zu wenig sieht.
Ich war letztens mit einer Lesung in Hilchenbach und auch dort hat der Dritte Weg eine Immobilie und macht dort Agitierungsarbeit. Und ich glaube, das muss man benennen. Und die Probleme in Sachsen und Ostdeutschland sind objektiv größer als in anderen Bundesländern dieses Landes. Aber diese Benennung dieser Fakten sollte niemals dazu führen, dass man nicht auch vor der eigenen Haustür kehrt. Ich glaube, gerade wenn wir uns die AfD-Umfragewerte in Westdeutschland anschauen, dann sehen wir, dass wir es mit einem gesamtdeutschen, gesamteuropäischen, mit einem globalen Problem konfrontiert sind.
Ich las dieses Buch Unter Nazis, Ostdeutsch gegen Rechts. Ich las das als Wissensvermittlung für Gleichaltrige. Ist da was dran?
Absolut. Also ich wollte nicht ein trockenes Sachbuch schreiben, was Menschen wenig aufrüttelt, aber ich wollte auch nicht einzig und allein irgendwie ein autobiografisches Werk machen. Und ich glaube, das soll genau diese Vermischung sein. Man muss, glaube ich, das, was Menschen wie ich erleben, irgendwie nachvollziehen können. Und gleichzeitig war es mir wichtig, über den NSU-Komplex, über die extreme Rechte, über all diese Dinge auch faktenbasiert zu schreiben. Wobei mir Issio Erich auf jeden Fall eine riesengroße Hilfe war.
Ich habe mich gefragt, Jakob Springfeld, wenn Sie Politik studieren in Halle, politische Wissenschaften, dann beschäftigen Sie sich mit Theorien, mit Analysen, mit internationalen Beziehungen, alles aus Büchern, aus Dokumenten betrachtet. Das ist eigentlich das absolute Gegenteil der knüppelharten Wirklichkeit, die Sie im Buch beschreiben.
Ich glaube, genau deswegen fällt es mir auch oft schwer, diese Balance zu halten. Ich studiere gerne, aber ich habe auch gemerkt, dass mir in diesen bewegten Zeiten, dass es mir da sehr wichtig ist, rauszugehen, meine Lesungen zu machen und Leute zu organisieren. Weil ich stelle immer wieder fest, es gibt Menschen, die sind aktiv und die wollen was tun, aber es fehlt eine Organisierung, es fehlt eine Strategie und es gibt irgendwie aktuell keinen Plan. Und allgemein habe ich das Gefühl, man ist als Deutschland in Deutschland noch nicht wirklich in einen Demokratie-Krisenmodus gekommen. Es geht hier wirklich darum, dass grundsätzliche Werte bedroht sind. Und zur Pandemie hat man das geschafft, zum Ukraine-Krieg hat man das geschafft. Aber wenn es jetzt darum geht, dass hier eine extrem rechte Partei eventuell nächstes Jahr regieren könnte, dann brauchen wir auch da, glaube ich, diesen Modus, diesen Krisenmodus.
Ich nehme das Wort vom Demokratie-Krisenmodus gleich gerne wieder auf. Jakob Springfeld, 21 Jahre jung, aus Zwickau, studiert in Halle, setzt sich gemeinsam mit anderen gegen die Neonazi-Szene ein. Die gibt es, weiß Gott, nicht nur in Sachsen und Thüringen, aber da doch massiver als anderswo. Und man fragt sich immer, warum ist das so? Ist vielleicht gemein, einen so jungen Menschen das zu fragen, aber haben Sie Antworten, die über die Leute haben es da halt ein bisschen schwerer hinausgehen gefunden für sich?
Also es ist schwer, das allumgreifend irgendwie zu beschreiben. Ich glaube, eine Teilantwort sehe ich irgendwie schon darin, wie die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und das kann ich in meinem Lebenslauf von meinem Vater immer ganz gut nachvollziehen, weil er ist ja als Arbeiter in der Autoindustrie nach der Wende erstmal arbeitslos geworden, hat dann einen Job bekommen bei Volkswagen. Und ich glaube, durch diese riesige Transformation der Wiedervereinigung, die leider oft in Arbeitslosigkeit oder in soziale Probleme geführt hat, sind die Menschen einfach, was Transformationen angeht, häufig besorgt und haben noch Ängste in sich, auch wenn es ihnen heutzutage gut geht. Und das ist das Erschreckende irgendwie oder das Erstaunliche, dass dann Leute, die heutzutage bei Volkswagen arbeiten, gut verdienen und eigentlich einen sicheren Job haben, dass die trotzdem extrem anfällig sind für diese Ängste, die die AfD sät. Und ich glaube, das liegt genau daran. Es stehen wieder massive Transformationen bevor. Wir müssen einen radikalen Wandel hinbekommen, um irgendwie die Klimakrise zu bewältigen.
Da waren Sie zuerst aktiv bei Fridays for Future, ne?
Genau, richtig. Mhm. Und da kommt dann diese Transformationsangst wieder hoch, die die Menschen damals an ihrem Körper erlebt haben.
Ich möchte noch mal in Ihr eigenes Leben zurück. Jakob Springfeld, der NSU wurde 2011 enttarnt. Da wusste man, dass die Terrorzelle, die rechte Terrorzelle, die 10 Menschen auf dem Gewissen hat, in Zwickau ziemlich lange leben konnte. Und ich habe mich gefragt, gut, als die enttarnt wurden, da waren sie noch ein bisschen zu klein mit 11 Jahren, aber ob das irgendwann in der Schule, in ihrem Umfeld ein Thema war, dass das aufgenommen am Lehrer, weiß ich nicht, Jugendring, Kirche, dass das jemand aufnahm.
Tatsächlich habe ich in meiner kompletten Schullaufbahn davon nichts mitbekommen. Umso mehr freue ich mich mittlerweile darüber, dass zum Beispiel an meinem ehemaligen Gymnasium der NSU-Komplex fest im Lehrplan verankert worden ist und dass viele Schulen mittlerweile Patenschaften für Gedenkbäume übernommen haben. Und ich glaube, das sind nur Tropfen auf den heißen Stein. Aber für uns als Zivilgesellschaft ist es sehr wichtig, sich auch diese Erfolgserlebnisse, die wir haben, immer wieder vor Augen zu führen, um unter all diesen Bedingungen auch nicht den Mut zu verlieren.
Und Sie und Ihre Freundinnen und Freunde haben den Eindruck, da haben wir ein bisschen dafür mitgetan.
Mhm. Absolut, ja.
Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur, Jakob Springfeld, in diesem Jahr einen Themenschwerpunkt, wehrhafte Demokratie, der uns immer wieder auch Kopfzerbrechen macht. Was ist das für Sie, eine wehrhafte Demokratie?
Also ich glaube, eine wehrhafte Demokratie ist für mich erstmal nicht, zum Beispiel in Zwickau im Stadtrat mit der AfD gemeinsam für ein Genderverbot zu stimmen. Und ich glaube, das ist das, was in Teilen passiert. Man hat Angst vor der AfD, übernimmt in Teilen als CDU oder als Merz deren Position und wirkt damit eher dem Rechtsruck entgegen und die Leute wählen, wie schon oft zitiert in letzter Zeit, das Original.
Friedrich Merz derzeit sehr in der Kritik, weil er von den 3 Strömungen in der CDU, nämlich die Konservative, die Liberale und die Christlich-Soziale, nur die Konservative bedient und das auch noch sehr ungeschickt. Also eine Partei ist einfach kein Investmentfonds, merkt man immer wieder. Trotzdem, eine Demokratie muss ja auch viel aushalten. Auch abstruse Meinungen, auch Anschuldigungen, sonst ist sie ja keine.
Ich glaube, Leute, die oft irgendwie mit dem Wort wehrhafte Demokratie um sich schmeißen, wissen in Teilen schon nicht mehr, was das zum Beispiel im sächsischen Hinterland wirklich bedeutet. Denn wehrhafter Demokrat zu sein bedeutet, wenn ich mich öffentlich gegen die AfD positioniere, in Hoyerswerda, in Krimma oder Zwickau, dann habe ich mit Anfeindungen zu rechnen. Dann habe ich damit zu rechnen, dass im Zweifel irgendwelche Neonazis meinen Autoreifen aufschlitzen. Und ich stelle mir dann immer die Frage, ob ich dann nicht Menschen verstehen kann, die sich nicht mehr trauen, sich zu positionieren. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann Leute verstehen, die sich nicht mehr trauen, sich zu positionieren, wenn das die Konsequenz von ihrem Handeln ist. Mhm. Gleichzeitig frage ich mich, was die Alternative dazu sein kann. Und das wäre halt, dass eine Gesellschaft im Zweifel wieder irgendwie zum Mittäter wird. Und das dürfen wir, glaube ich, niemals zulassen mit dem Wissen, dass sich ganz viele Teile der Gesellschaft aus anderen Gründen nicht positionieren. Ich glaube, leider sind gewisse Teile rechter, als man denkt. Und Rassismus ist, was auch Umfragen zeigen und Studien zeigen, leider sehr weit verbreitet.
Studien zeigen auch, dass eben gerade in Ostdeutschland immer mehr Menschen grundsätzliche Zweifel an der demokratischen Staatsform haben. Wie sehr schreckt Sie das als Politikstudent, der womöglich mal Verantwortung übernehmen möchte?
Ja, mich erschreckt das sehr, auch irgendwie aus meiner Familiengeschichte und aus der Geschichte meiner Eltern, die irgendwie christlich vor allem waren, auch noch sind und damals in der DDR nicht frei ihre Meinung äußern konnten und nicht frei ihre Religion ausüben konnten. Ich glaube, sie haben mir irgendwie gezeigt, bei aller Kritik am aktuellen System, die ich an vielen Stellen teile, dass Politik halt primär nicht nur Spaß ist und dass Rechte wie Meinungsfreiheit erst hart erkämpft werden mussten. Und ich glaube, das ist für meine Generation extrem schwierig. Wir haben angefangen mit Fridays for Future und sind einfach mit guter Laune, mit Spaß an der Sache auf die Straße gegangen. Und jetzt gerade müssen wir feststellen, dass es primär nicht nur Spaß ist, sondern dass Politik das ist, was wir alle Menschen irgendwie machen müssen und was diesen Staat zusammenhält und was gerade massiv bedroht ist.
Politik bedeutet aber auch bei Ihnen in der Kommune in Zwickau, dass die CDU bei den letzten Wahlen abgeschmiert ist um ein Drittel, 11 Mandate hat, die AfD sich mehr als verdoppelt hat, auch 11 Mandate hat. Und man kommt ja an einer Tatsache nicht vorbei, dass diese 21%, die rechts außen gewählt haben, diese demokratisch gewählt haben. Daran kommt man einfach nicht vorbei. Und das macht das Handeln natürlich auch objektiv sehr schwierig für die anderen Parteien im Stadtrat von Zwickau.
Absolut. Nur ist den Weg, den Sie gerade gehen, nämlich die Themen aufzugreifen und irgendwie das angebliche Gender-Polizei-Narrativ aufzutreten, nur als ein Beispiel.
Ich meine jetzt im Stadtrat im Zwickau.
Im Zwickau, genau. Ist das genau der falsche Weg? Man übernimmt deren Themen, anstatt eigene Politik zu machen, und die Politikverdrossenheit wächst, man ist nicht zufrieden mit der Ampelregierung. Dann muss man doch überlegen, was man auf solidarischem Weg und auf globalem Weg anders machen kann, ohne in eine nationalistische Ecke abzudriften. Genau das passiert aber zum Beispiel im Stadtrat, wenn die CDU gemeinsam mit der AfD stimmt.
Ich werde nie den Rechtsextremismus-Experten Thoralf Staudt vergessen, den ich mal gefragt habe, was macht man dann, wenn die AfD einen vernünftigen Gedanken äußert? Zum Beispiel, wir brauchen einen Zebrastreifen. Und er sagte mir, sie müssen einfach diejenige sein, die zuerst sagt, wir brauchen einen Zebrastreifen. Ist da was dran?
Da ist auf jeden Fall was dran, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Aber bei Ihnen... wir sind in einer komplexen Welt, da gibt's keine einfachen Antworten auf Klimakrise, soziale Verantwortung und globale Probleme. Und zugleich wächst ja genau die Sehnsucht danach, nach einfachen Antworten. Sie sind 21, Ihre Generation wird demnächst auch Verantwortung übernehmen. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich krass an, vor allem in Sachsen, wo ich immer wieder merke, dass die Menschen halt nicht politisch organisiert sind, um in vielen Teilen diese Verantwortung übernehmen zu können. Also gerade wenn ich an den Zwickauer Stadtrat denke, dann sitzen da sehr viele alte Leute drin und dann haben wir da irgendwie gerade einen Jugendbeirat, der gewählt worden ist. Und mit diesem Jugendbeirat gibt's aktuell nur Probleme. Das muss ich einfach an der Stelle auch kurz erzählen. Eine junge Teenagerin der grünen Jugend wurde in diesen Beirat gewählt. Und der Stadtrat hat im Anschluss mit einer Mehrheit bestehend aus CDU und AfD entschlossen, diese Person, ist wirklich eine 16-Jährige, aus dem Jugendbeirat auszuschließen, weil es auf Instagram ein Bild von ihr gibt, wo man im Hintergrund eine Flagge der antifaschistischen Aktion sehen konnte. Und ich glaube, das sind die Dinge, mit denen man sich gerade befassen muss, dass Jugendbeteiligung in Teilen auch gar nicht erwünscht ist und dass es progressive Einstellungen extrem schwer haben.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Sagen Sie, hatte Aktivist auch mal Pause?
Auf jeden Fall. Aktuell sogar im Juli und August. Ich war bis dahin auf Lesungstour und hatte dieses Jahr schon über 50 Lesungen tatsächlich.
Was macht der Aktivist, wenn er Pause hat?
Wenn er Pause hat, fährt er in Urlaub, so wie vor einer Woche, und chillt auch einfach mal in seiner Wohnung, geht auf Hip-Hop-Festivals oder Konzerte, macht das, was andere Jugendliche auch tun.
Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Gibt es da Träume, Ziele?
Ich glaube, mein Hauptziel ist die Themen, die mich bewegen, Menschenrechte, Antifaschismus, Demokratie und Klimagerechtigkeit weiter irgendwie voranzubringen. Und ich weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, was der effizienteste Weg ist. Ich glaube, aktuell bin ich effizient darüber, außerparlamentarisch aktiv zu sein und Protest zu organisieren und die Menschen, die gerade in Sachsen irgendwie was tun wollen, zusammenzubringen. Und wenn das in einigen Jahren eventuell sein könnte, für ein Parlament zu kandidieren,
Sie sind Mitglied bei den
dann
Grünen.
Wege ich das nochmal neu ab, genau richtig.
Aber wie schön, dass Sie auch noch sagen, das muss ich auch nochmal herausschälen, dass noch nicht alles so gewiss und bestimmt ist. Ich möchte eine Zeile aus Ihrem Buch Unter Nazis mal für den Abschluss unseres Gespräches nehmen, damit wir auch noch was Positives haben. Da hieß es, das hat mir sehr gefallen, man kann überall Verbündete finden. Diesen Satz, nehmen wir den mit?
Den nehmen wir auf jeden Fall mit, ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Besuch hier im Studio. Jakob Springfeld war das, 21 Jahre alt und eines der Gesichter Ostdeutschlands.
Vielen Dank.
Danke für den Besuch hier im Studio.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.